Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Ute Meier ist am Mikrofon. Schönen guten Tag. Ein Viertel aller erwachsenen Thüringer vertritt mindestens in Teilen rechtsextreme Ansichten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Langzeitstudie. Heute hat Ministerpräsident Bodo Ramelow dazu eine Regierungserklärung abgegeben. Wir besprechen das gleich. In Berlin soll der sogenannte Mietendeckel eingeführt werden, doch es gibt heftige Gegenwehr. Nicht nur von Wirtschaftsvertretern, auch aus den Berliner Bezirken. Auch dazu gleich mehr. Und heute ist ja der Armutsbericht des Paritätischen veröffentlicht worden. Wir schauen uns einen sozialen Mittagstisch in Göttingen an. In Thüringen vertritt jeder und jede vierte rechtsextreme Ansichten. Das ergibt eine Langzeitstudie, der sogenannte Thüringen-Monitor, die die Schiller-Universität in Jena durchführt. Es ist ein Ergebnis, das durchaus zu passen scheint zu den Wahlerfolgen der AfD in Thüringen, die in diesem Bundesland besonders extremistisch daherkommt. Wir erinnern uns, die Tatsache, dass der Rechtsaußenmann Björn Höcke die AfD in Thüringen führt, hat im Herbst 23,4% der wahlberechtigten Thüringer nicht davon abgehalten, die AfD zu wählen. Damit wurde diese Partei zweitstärkste Kraft. Der geschäftsführende Ministerpräsident Bodo Ramelow von der Linkspartei hat heute eine Regierungserklärung zum Thüringen-Monitor abgegeben. Und unser Landeskorrespondent Henry Bernhard hat zugehört. Herr Bernhard, was hat denn der linke Bodo Ramelow zu den rechtsextremen Ansichten vieler Thüringer zu sagen?
Er hat sich vor allem auf den Antisemitismus bezogen, der sehr stark angestiegen ist, zumindest zu dem, was man messen konnte. Also zu der Frage, die Juden haben etwas Besonderes und Eigentümliches an sich und passen nicht so recht zu uns, ist die Zustimmung stark gestiegen von 9% im letzten Jahr auf 16% in diesem Jahr. Dagegen hat sich Bodo Ramelow sehr stark gewandt. Er sagte, wir werden weiter das jüdische Leben fördern und unterstützen in Thüringen, dem Antisemitismus widersprechen, wo immer er auftritt. Er sagte, dass die Sicherheit der jüdischen Einrichtungen verstärkt werden sollen, auch mit Landeshilfe. Die drei jüdischen Festivals in Thüringen sollen weiter gefördert werden. Und er wandte sich dann sehr konkret an die AfD, die Sie ja auch gerade benannten. Er verurteilte sie als Partei, die aktiv daran beteiligt sei, die Grenzen des Anstands zu verschieben. AfD würden der NPD und der DVU immer ähnlicher. Und er nannte sie auch geistige Täter. Dem hat die AfD dann natürlich in der lebhaften Debatte widersprochen.
Der Thüringen-Monitor ist aber ja auch nicht nur eine Momentaufnahme, sondern eine Langzeitstudie der Uni Jena. Können Sie mal erklären, wie sie zu diesen Ergebnissen kommt?
Na, das ist eine klassische Meinungsforschung, die jedes Jahr seit 20 Jahren gemacht wird, seit 19 Jahren, weil vor 20 Jahren am Geburtstag Adolf Hitlers am 20. April ein Anschlag auf die jüdische Synagoge hier in Erfurt stattgefunden hat. Damals hat das Ministerpräsident Bernhard Vogel von der CDU eingeführt. Es werden gut 1000 Bürger befragt, die werden zufällig ausgewählt telefonisch und es gibt dann Fragen zur persönlichen Lebenszufriedenheit, zum Vertrauen in die Institutionen, in die Demokratie oder auch Fragen, ob die Diktatur eine bessere Staatsform sei oder ob Weiße zu Recht führend in der Welt sein. Also das geht ziemlich breit, das sind über 100 Fragen und der Schwerpunkt ist jedes Jahr ein bisschen anders, aber viele Fragen werden halt jedes Jahr gestellt, sodass das auch langfristig vergleichbar ist.
Also ein Ergebnis ist ein ansteigender Antisemitismus in Thüringen. Herr Bernhard, Sie als Landeskorrespondent, der auch selber aus Thüringen stammt, erstaunt Sie dieses Ergebnis?
Na, nicht mehr. Wir haben es ja jetzt schon zu oft gelesen. Diese langlaufenden Entwicklungen sind ja sichtbar. Diese rechtsextremen Einstellungen von 20-25%, je nachdem, welche da gerade gemessen wird, die sind verfestigt. Also zum Beispiel, dass deutsche Leistungen überhöht werden oder die Frage, Deutsche sollten nur deutsche Ehepartner wählen und es gibt wertvolles und unwertes Leben. Der Nationalsozialismus hatte auch gute Seiten. Das sind Zustimmungen dann meist so zwischen 20-25%. Diese Meinungen waren immer da, die haben wir auch immer gesehen in den letzten Jahren im Thüringen-Monitor, es wollte nur keiner mehr hören. Jetzt werden sie aber zunehmend öffentlich artikuliert und diese Haltungen sind ja in Teilen auch in einer Partei jetzt wählbar. Jetzt gehen die Leute auch wählen, wählen diese Partei und nun ist auch wieder Interesse für diesen Thüringen-Monitor da.
Diesen Thüringen-Monitor, den gibt es ja schon seit 19 Jahren. Ich frage nochmal anders, gab es in der aktuellen Ausgabe noch Überraschungen für Sie?
Ja, zwei Dinge sind das. Also erstens, was ich sehr interessant finde, es gibt eine positive Demokratiebewertung. 90% finden die Demokratie die beste aller Staatsformen, die wir haben. Die wirkt sich aber nicht auf die Einstellung zum Rechtsextremismus aus. Die Forscher vermuten nun, es gibt ein ethnografisches Demokratieverständnis, das heißt eine ethnisch begrenzte Gleichheit. Es geht um ein homogenes Volk, wo die Rechte nur der Abstimmungsgemeinde, der eigenen Abstammungsgemeinschaft zustehen sollen. Und das hat die Forscher verblüfft und denen wollen sie möglicherweise im nächsten Jahr noch näher nachgehen. Und die zweite Überraschung war, dieses Jahr war ja das Schwerpunktthema beim Thüringen Monitor Gesundheit und Pflege. 80% sind da, eine interessante Zahl, zufrieden mit der Versorgung. Die Probleme, das hätte man sich natürlich auch vorher sagen können, sind die Versorgung auf dem Land und Zugang zu den Fachärzten. Jetzt aber die Überraschung. Die Zufriedenheit mit der Versorgung, mit der medizinischen Versorgung, hängt stark mit dem Vertrauen in Regierung und in die Demokratiezufriedenheit zusammen. Also wer sein Gesundheitssystem gut und gerecht findet, der fühlt sich auch besser regiert.
Ministerpräsident Bodo Ramelow hat rechtsextreme Ansichten heute verurteilt. Nun hat, das muss man ja sagen, Thüringen immer noch keine neue Landesregierung. Ramelow regiert das Land zurzeit nur geschäftsführend. Da ist die Frage, wie schwer wiegt dieses Wort des Ministerpräsidenten?
Es wiegt natürlich schon noch, Bodo Ramelow ist ja auch ein sehr beliebter Ministerpräsident in Thüringen, aber natürlich schwindet seine Legitimität Tag für Tag. Er bekommt jetzt auch Druck von den Landräten, natürlich auch von anderen Politikern, von der Opposition. Im Februar soll der Ministerpräsident gewählt werden. Bis dahin brauchen die Grünen noch, braucht die SPD noch. Die Linken wären jetzt schon soweit zur Wahl. Es gibt auch noch Diskussionen. Die Grünen überlegen, ob sie überhaupt noch mitmachen wollen in der Regierung. Aber die Legitimität schwindet und es wird Zeit, dass gewählt wird. Und dann muss man sehen, ob die Minderheitsregierung dann Gesetze verabschieden kann oder ob es schon relativ bald scheitert.
Dankeschön. Unser Landeskorrespondent in Thüringen, Henry Bernhard, war das zum Thüringen-Monitor. Das Dauerstreitthema Mietendeckel wird zurzeit im Berliner Abgeordnetenhaus verhandelt. Die rot-rot-grüne Landesregierung von Berlin will die Mieten für 1,5 Millionen Wohnungen, nämlich die, die vor 2014 gebaut sind, 5 Jahre lang auf dem Stand von Mitte dieses Jahres einfrieren und für Neuvermietungen Obergrenzen festlegen, je nach Alter und Ausstattung der Wohnung. Opposition und Wirtschaftsvertreter laufen gegen diesen Mietendeckelsturm. Erst zu Beginn der Woche hat es eine Demo gegeben von Bauunternehmern, Handwerkern, Maklern und Vermietern. Und jetzt tut sich noch eine neue Front gegen den Mietendeckel auf. Gleich mehrere Bezirksbürgermeister von Berlin wollen mit der Durchsetzung des Mietendeckels möglichst nichts zu tun haben. Sebastian Engelbrecht berichtet.
Vor dem Roten Rathaus in Berlin-Mitte stehen schwere schwarze Karossen. Der Rat der Bezirksbürgermeister tagt. Jeder der 12 Frauen und Männer regiert einen Teil Berlins. Jeder Bezirk ist für sich eine Großstadt. Ende November fällte das Gremium eine bemerkenswerte Mehrheitsentscheidung. Der Rat der Bürgermeister stimmte dem Mietendeckelgesetz grundsätzlich zu. Er lehnte aber, so wörtlich, eine Aufgabenwahrnehmung durch die Bezirke ab. Mit anderen Worten, die Bezirke wollen nicht darüber wachen, dass der Mietendeckel eingehalten wird. Angelika Schöttler, SPD, Bezirksbürgermeisterin von Tempelhof-Schöneberg, sieht allein den Senat in der Pflicht.
Ich persönlich würde mir wünschen, dass es zentral aus einer Hand organisiert wird, weil ich glaube, dass wenn man das aus einer Hand macht, wir deutlich mehr Rechtssicherheit haben und die Vertretungsregelungen dann deutlich besser umgesetzt werden können.
Schöttlers Kollege Reinhard Naumann, ebenfalls von der SPD, Bürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf, stimmt ihr zu.
Wir wissen alle, dass ein Stück weit rechtlich Neuland betreten wird. 12 Bezirke mit in die Organisationsverantwortung zu nehmen, birgt das Risiko eben auch einer nicht völlig einheitlichen Umsetzung am Ende.
Wenn das Mietendeckelgesetz in Kraft ist, werden sich Hunderttausende Mieterinnen und Mieter an den Senat und die Bezirke wenden, um eine Absenkung ihrer Mieten durchzusetzen. Schon wenn die Miete höher als 4,42 Euro liegt, kann ein Mieter künftig die Absenkung verlangen. Je nach Lage und Alter des Hauses, auch je nach Ausstattung, liegt die höchste erlaubte Miete für die einfachste Wohnung bei 4,42 Euro, für die besten Wohnungen bei 12,50 Euro. Die Bezirke sollen nach dem Willen des Senats künftig für Ordnungswidrigkeiten im Rahmen des Mietendeckelgesetzes zuständig sein. Sie sollen Vermietern verbieten dürfen, höhere Mieten zu verlangen als erlaubt. Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann weiß, warum er damit lieber nichts zu tun haben will.
Wir würden ja insbesondere Teil dann auch der rechtlichen Auseinandersetzung vor Gerichten werden. Die wird es geben, das wissen alle Beteiligten. Das hat auch die Bausenatorin deutlich gemacht. Vom Ende her betrachtet werden letztlich ja Gerichte auch über diese politische Weichenstellung Mietendeckel hier in der Hauptstadt entscheiden.
Auch Ephraim Gothe von der SPD, stellvertretender Bürgermeister von Mitte, übrigens mit dem Fahrrad unterwegs, sieht die Verantwortung bei der Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Katrin Lomscher.
Wir haben mehrheitlich den Beschluss empfohlen, dass die Zuständigkeiten zentral gesammelt werden und also nicht in Teilen auf die Bezirke gehen, um einfach Schnittstellen zu vermeiden und das insgesamt einfacher auch für die Mieterinnen und Mieter zu handhaben.
7 von 12 Bezirksbürgermeistern wollen den Mietendeckel ganz der Senatorin und ihrer Behörde überlassen, zumal diese im kommenden Jahr 150 neue Stellen für die Verwaltung des Mietendeckels besetzen wird. Nach den Plänen des Senats erhält jeder Bezirk für die Durchsetzung des Mietendeckels zusätzlich 3 bis 5,5 neue Stellen. Oliver Igel, SPD-Bürgermeister von Treptow-Köpenick, ist bereit, den Mietendeckel auf Bezirksebene mitzuverwalten. Ob die neuen Stellen aber reichen werden, weiß er nicht.
Das ist völlig unabsehbar, ob das reicht, weil wir betreten hier Neuland und wir können nicht einschätzen, wie die Nachfrage nach einzelnen Dingen zu diesem Gesetz sein wird. Deswegen sage ich auch ganz klar, die Mieterberatung muss verstärkt werden, damit diejenigen, die glauben, sie zahlen zu viel Miete und können nach diesem Gesetz handeln, dass sie umfassend beraten werden, ob und welche Anträge sie stellen müssen.
Die Berliner Verwaltung ist nicht gerade für ihre Schnelligkeit bekannt. Reinhard Naumann sieht es schon kommen. Geburten, Mutterschutz, Krankheiten, Personalfluktuation, all das hemmt den Verwaltungsablauf und kann auch die Wohnungsämter in den Bezirken lähmen. Der Senat hat die Bedenken der Bezirksbürgermeister vorerst zurückgewiesen. Senatorin Lomscher ließ verlauten, die Skepsis in Bezug auf die Aufteilung der Aufgaben könne sie nicht teilen. Die Bezirke müssten auch wegen der angestrebten Bürgernähe einbezogen werden und weil die Berliner Verwaltung zweistufig sei. Und in einer schriftlichen Stellungnahme des Senats heißt es, auch die Bezirksämter müssten ihren Beitrag leisten zur Umsetzung dieses wichtigen mietenpolitischen Projekts. Noch hat das Abgeordnetenhaus das Mietendeckelgesetz nicht endgültig verabschiedet. Solange bleibt offen, ob die Bezirke mitmachen müssen oder nicht.
Der Streit um den geplanten Mietendeckel in Berlin geht weiter. Sebastian Engelbrecht berichtete. Eine gute Nachricht gibt es heute. In Deutschland ist die Armut zumindest ein bisschen zurückgegangen. Das ergibt der Armutsbericht des Paritätischen Gesamtverbandes, der heute vorgestellt worden ist. Entwarnung gibt es aber dennoch nicht, denn die Armutsquote liegt immer noch höher als vor 10 Jahren. Und das trotz guter Konjunktur. Armut kann bedingt sein durch vielerlei Ursachen. Jobverlust, steigende Mieten, Alleinerziehende sind akut armutsgefährdet, aber auch kranke oder süchtige Menschen. Eine Anlaufstelle für arme Menschen, die nicht nach Gründen fragt, ist der soziale Mittagstisch der katholischen Kirche St. Michael im niedersächsischen Göttingen. Er ist deutschlandweit eine der wenigen Einrichtungen, die an 7 Tagen die Woche und 365 Tagen im Jahr geöffnet hat. Und das seit fast 30 Jahren. Irene Zudona war dort.
Ich glaube, 3 Jahre komme ich her. Mir gefällt es hier. Das Essen ist gut, die uns bedienen tun, die sind immer freundlich. Kann man dann. Und auch, ich habe auch hier so Freunde, mit die wir uns unterhalten. Man kann sagen, hier ist wirklich alles drin.
Veronika ist 65, klein und hat ein freundliches, offenes Gesicht. Fast täglich kommt sie in die Turmstraße zum sozialen Mittagstisch. Für ein paar Stunden kann sie dann ihre Sorgen vergessen, gemeinsam mit ihren Freunden essen, lachen und gesellig zusammensitzen. Für sie sei der Ort zu einem zweiten Zuhause geworden. Hier fühle sie sich wohl, erzählt Veronika. Viele Jahre arbeitete sie in einer Göttinger Wäscherei, jeden Tag 8 Stunden. Die geringe Rente reicht heute nicht einmal für das Nötigste. Seit jeher sind Klöster und Pfarrhäuser Anlaufstellen für Obdachlose. Menschen, die hungrig sind und in Armut leben. Im November 1990 öffnete der Mittagstisch St. Michael zum ersten Mal die Türen für seine Gäste. Bis zu 70 Frauen und Männer kommen täglich in die Räume einer ehemaligen Kaffeerösterei. Hier prallen die unterschiedlichsten Biografien und Geschichten aufeinander. Das laufe nicht immer ohne Konflikte ab, sagt Cityfahrer Ludger Joos. Aber die Türen stünden ausnahmslos jedem offen.
Das ist, glaube ich, das Wichtigste, dieses Gefühl zu geben, so wie du jetzt da bist, ist es gut, ist es okay. Und wenn du was verändern möchtest, dann helfen wir dir. Aber wenn du jetzt nichts verändern kannst oder willst, dann ist es auch in Ordnung, dass sie eben hier einen Platz haben, um den sie nicht kämpfen müssen, von dem sie nicht vertrieben werden.
Aber nachklappen?
Ja, aber mit einem neuen Teller bitte. Tun Sie den Teller mal bitte weg.
Jährlich braucht der soziale Mittagstisch rund 65.000 Euro für Personal und Sachkosten. 40.000 Euro davon müssen allein durch Spenden aufgebracht werden. Doch am Leben halten rund 40 ehrenamtliche Mitarbeiter den Mittagstisch. Schüler, Studierende, Arbeiter, Akademiker, Rentner. Eine von diesen Ehrenamtlichen ist Martina Reusch. Sie flitzt in der Küche hin und her, verteilt das Essen aus großen Töpfen. Früher arbeitete die 53-Jährige in einer Behindertenwerkstatt. Seit 4 Jahren hilft sie regelmäßig beim sozialen Mittagstisch.
Gäste sind auch meistens freundlich. Gibt zwar mal Tage, wo sie es nicht sind, aber es geht, in aller Regel geht das. Es gibt so ein Wohlgefühl, dass man was Gutes tut. Dass man Leuten helfen kann, die eben nicht so gut dran sind.
Nach einer kurzen Pause fügt sie hinzu:
Ich gehöre leider zu denen dazu, die auch nicht so viel Geld haben. Und ich bin dann auch immer froh, wenn ich hier was essen kann.
Gibst du mir eine Scheibe Wurst, bitte?
Ja, von der?
Ja.
Mehr bis auf 2.
Tagtäglich müssen kleine und große Probleme im Zusammenhang mit Alkohol und Drogen gelöst werden. Die meisten Gäste sind suchtkrank. Seit vergangenem November unterstützen Sozialarbeiter des Diakonieverbandes Göttingen den Mittagstisch. 3-mal in der Woche ist ein Streetworker vor Ort und berät Hilfesuchende. Dann werden Hartz-IV-Anträge ausgefüllt, Behörden angerufen, Schlafplätze in Notunterkünften organisiert, Termine beim Arzt vereinbart. Mike Wacker ist seit 2015 Straßensozialarbeiter in Göttingen. Vorher arbeitete der 46-Jährige in einem Hamburger Kiez.
Man kann jetzt nicht jeden aus dem Sumpf herausziehen, sondern das muss von den Personen halt federführend selbst passieren und wir sind sozusagen die Begleiter. Der Kapitän sind die halt selber, aber wir sind die Lotsen, die den Weg weisen können. Der Weg muss selber aber von den Hilfesuchenden beschritten werden.
Das Angebot der Streetworker wird demnächst sogar noch ausgebaut. Ab nächstem Jahr kommen 2-mal wöchentlich Mitarbeiter vom Drogenberatungszentrum und bieten Gespräche und ihre Hilfe an. Der soziale Mittagstisch in Göttingen. Er ist nicht nur ein Platz für eine warme Mahlzeit, sondern vor allem auch ein Ort der Hilfe, Solidarität und Nächstenliebe. Joachim Krüger ist seit 5 Jahren Stammgast hier. Nach einem Burnout wurde der gelernte IT-Fachmann abhängig vom Beruhigungsmittel Diazepam. Er wurde zum Frührentner. Heute ist der 50-Jährige immer noch suchtkrank. Die Arbeit der vielen helfenden Hände beim Mittagstisch fasst er so zusammen.
Wenn ich mir die Leute anschaue, mit welcher Begeisterung die hier arbeiten und die Leute, die hier kommen, ich bin auch drogensüchtig, und die haben so eine Geduld und die kriegen kein Geld dafür und sowas. Die machen das freiwillig. Und da habe ich lange gebraucht, um das zu begreifen, wie man das machen kann. Wie man mit so einem Lächeln da stehen kann. Aber das, mir das anzuschauen, wie ich habe mir mein Glaube an die Menschheit wiedergefunden hierdurch.
Und das war's von Deutschland heute. Gleich gibt's hier die Nachrichten, danach die Sendung Campus und Karriere, und mein Kollege Benedikt Schulz befasst sich mit der Wahl in Großbritannien und den Auswirkungen des Brexit auf das britische Bildungssystem. Mein Name ist Ute Meier. Ich sage auf Wiederhören und wünsche noch einen schönen Nachmittag. Thank you.